Aber Europa ist de facto sogar ausgeglichen. Und so schwach sind wir gar nicht. Also 25% der Handelsströme ist USA, aber 22% Europa.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Grüß Gott, Wolfgang Matejka von Matejka & Partner Asset Management aus Wien.
Hallo nach Wien. Hier ist Studio Bamberg, das Börsenradio, Andi Groß mein Name. Herr Matejka, Iran, Israel, USA. Trump selber vergleicht das ja mit einer Pausenhofkeilerei unter Schulbuben. Nicht nur der Ölmarkt findet das nicht komisch. Wie kritisch ist denn aber die Lage für die Ölversorgung der Welt? Der Ölpreis hat ja einen wilden Ritt hingelegt.
Ja, die Ölversorgung scheint gesichert zu sein. Es geht eigentlich hier in erster Linie um die Wege. Die Straße von Hormuz gilt natürlich als eine der stärksten Tankerstraßen global. Und wenn die durch Beschuss durch den Iran oder durch Bedrohungen durch den Iran schwerer zu befahren wäre, weil unbefahrbar, glaube ich, das schafft sowieso auch der Iran nicht, dann werden sich Umwegrouten finden müssen, die dann das Öl verteuern und vielleicht die Disruption das eine oder andere Mal vielleicht auf ein, zwei Wochen erhöhen könnten. Aber dafür hat man Reserven. Das heißt, diesbezüglich ist eigentlich nichts zu befürchten, außer dass es einen Preiseffekt gibt. Dazu kommt noch, dass die saudi-arabische Umgebung ja in Wirklichkeit auch immer mehr und mehr mit dem Finger am Knopf der Ölfördererhöhung steht. Die würden sich das natürlich auch sehr gerne antun, als Retter einzuspringen. Auch die USA, wenn der Ölpreis steigt, würden auch gerne wieder Europa oder wem auch immer mit Ölwaren beglücken. Also so gesehen gibt es ein kaufmännisches Interesse dahinter, das eigentlich nicht in einer Disruption endet, sondern nur in einem Preis.
Es geht ja bei der ganzen Diskussion, bei dem Krieg, der jetzt on hold gesetzt ist, geht es ja auch um die Deutungshoheit. Also zum Beispiel der tatsächliche Grad der Zerstörung des iranischen Atomprogramms, was ja vordergründig der Grund für diesen Krieg ist. Also von total zerstört, ja, alles hin bis, ein paar Wochen hat uns das zurückgeworfen. Also das klingt jetzt nicht irgendwie nach Hit and Run, sondern eher nach politischem und militärischem Dauerfeuer.
Genau. Also ich glaube, dass das auch sehr stark der verbalen Injurien von Donald Trump geschuldet ist, der sich ja als Macher präsentiert. Und wenn so eine 13-Tonnen-Bombe runterdonnert, und dann ist das schon ein Impact. Und daraus sofort etwas abzuleiten, um sich in der Geschwindigkeit dieses gesamten rhetorischen Durcheinanders als Erster zum Sieger zu deklarieren und zum Schiedsrichter zu deklarieren, riskierst du natürlich, dass du von den Daten wieder eingeholt wirst danach und dann sich herausstellt, dass das doch nicht so einfach ist, wie man sich es vielleicht manchmal vorstellt. Und ich denke mal, wir werden uns jetzt über die nächsten Tage und Wochen eigentlich mehr und mehr einer Form der Datensicherheit oder einer Awareness gegenüber sehen, was denn dort wirklich passiert ist. Und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass du mit einer Bombe 100 Meter tief durch einen Felsen durchdonnerst, weil diese Produktionsstätten waren alle relativ tief. Und ich glaube auch, dass es sicherlich wahr ist, dass sehr viel dieses bereits hoch angereicherten Urans woanders hingebracht wurde, was möglicherweise keiner weiß, wo es jetzt wirklich liegt, also keiner der Israelis oder der Amerikaner. Anyhow, es wird einen Geheimdienst geben, der sich hier wieder als oberster Datenhüter oder Informant nach oben schwingt. Ob es ein Donald Trump zulässt, dass diese Informationen de facto als finale Informationen gelten oder ob diese Pauschalrhetorik weiterhin bestehen bleibt, damit müssen wir leben. Es geht nicht anders.
Nicht nur jetzt in diesem Krieg, also der momentan auf Befehl von Trump wieder auf Eis liegt, geht es um die Deutungshoheit, sondern auch jetzt ganz jüngst beim NATO-Gipfel in Holland. Ist diese 5% für alle, ist das wirklich ein Erfolg? Wenn ja, für wen? Also die Rüstungswerte, die haben wir schon wieder Euro- bzw. Dollarzeichen in den Augen.
Ja, geht es darum, um den größten Verkäufer auf diesem Markt auch happy zu machen oder zumindest happy zu belassen. Und die USA werden da immer mehr und mehr. Also ob das jetzt der Keir Starmer in UK ist, oder der Merz, der signalisiert, natürlich kaufen wir von euch auch alles Mögliche ein, weil wir so schnell nicht produzieren können. Dagegen sind die Spanier relativ selbstbewusst, die bei 2,1% sind, und die haben gesagt, das lassen wir jetzt einmal, wir schauen es uns an. Interessant ist, in den letzten 3-4 Jahren haben alle europäischen Staaten ihre Rüstungsausgaben erhöht. Also das war jetzt nicht auch Befehl von einem Donald Trump, das ist auch in der Biden-Administration schon unterwegs gewesen. Klar war warum, weil man hat sich gedacht, über kurz oder lang wird das Thema Russland uns irgendwie vor der Haustür treffen, und da wollen wir schon ein bisschen vorbereitet sein. Die Geschwindigkeit des Rückzugs der ursprünglichen amerikanischen Hilfe ist natürlich beängstigend und diesbezüglich auch in seiner verbalen Brutalität eigentlich ein kompletter Gamechanger im politischen Umfeld. Hat allerdings auch seine Vorteile, dass wir als Europäer in unserer Reservepolitik oder in unserer Planung der künftigen Reserven uns jetzt keinen Zeitverlust oder irgendwelche politisches Hickhack mehr leisten können. Und diese Geschwindigkeit der Umsetzung haben wir auch in Corona getestet, wo wir eigentlich sehr schnell und sehr rasch reagieren konnten, aber auch in der Ukraine, also beim Start des Ukraine-Kriegs, wo wir ja die hohen Energiepreise blitzartig gesehen haben, hat sich auch diese Reaktionsfähigkeit der Europäer gezeigt, wo wir halt dann unsere Energie halt dann woanders oder zumindest über neue Kanäle besorgen konnten. Also wenn man will, dann geht's. Und das ist einer der ganz, ganz wenigen Vorteile, die Donald Trump mit sich bringt, andere zum Reagieren zu bewegen, zum schnellen Reagieren zu bewegen. So gesehen würde ich meinen, dass dieses Thema 5%, weil die Amerikaner schon gesagt haben, nein, wir brauchen das eh nicht. Die einzigen am Globus, die 5% oder ein bisschen leicht über 5%, 5,5% Rüstungsausgaben sind die Russen. Der Rest ist deutlich darunter. Also so gesehen, es wird relativ bleiben.
Okay, ja. Aber apropos Dollar, ich hatte gesagt, Euro und Dollarzeichen in den Augen, apropos Dollar, der taumelt ja gefühlt immer weiter auf den Abgrund zu. Also solange vielleicht, bis Trump die Welt dann in den Würgegriff nimmt und sagt, 100-jährige US-Staatsanleihen zu Nullzinsen.
Ja, ganz genau.
Also das klingt natürlich irgendwie besser als die USA sind bankrott, ist aber letztendlich das Gleiche, oder?
Ja, irgendwie läuft es in diese Richtung natürlich hinein. Das, was Trump natürlich vorhat oder seine Administration vorhat, also ich unterstelle dem Donald Trump jetzt nicht unbedingt, diese Finanzintelligenz hier wirklich ein Lösungskonzept in sich zu tragen, sondern er wird halt andere haben, die das für ihn propagieren werden. Aber diese Lösung der 100-Jährigen, wir haben in Österreich ja auch in den 20er Jahren, frühen 20er Jahren 300-Jährige emittiert. Die waren eigentlich ein sehr guter Erfolg, auch für den Finanzminister toll. Aber er wird wahrscheinlich sein finanzielles Umfeld, also die Versicherung, die Pensionskassen oder jeder, der hier als Natural Buyer von Treasuries gilt, dazu ermuntern oder sanft stoßen, in diese Richtung zu investieren. Für Versicherungen ist es vielleicht gar nicht so ein schlechtes Instrument, weil du kannst die Asset-Liability-Models relativ gut steuern, indem du mit einer 100-Jährigen einen Duration-Mix mit relativ wenig Volumen erzeugen kannst. Das ist natürlich ein Instrument, das man akzeptieren muss und das auch einem normalen Lebenszyklus eines Kunden einer Versicherung nicht ganz entspricht, aber es wäre ihn einsetzbar. Das, was weniger interessant und lustig wäre, ist natürlich, wenn man sich mit den Strukturen und verschiedenen Coupon-Typen von Anleihen beschäftigt. Also beispielsweise jetzt nicht einen normalen Bullet Bond hier zu präsentieren, sondern eine Zero-Bond-Anleihenreihe auflegt und deren Bewertung dann frei interpretierbar macht. Also für Treasury beispielsweise eine andere Bewertungsanalogie einzuführen, als es vielleicht für andere gilt. Das wäre die große Gefahr, weil dann bist du im Wildwuchs der finanziellen Interpretierung, wie du deine Schulden zu bedienen hättest. Das wird dann das große Drama. Das wird dann wirklich Drama. Aber noch sind wir nicht so weit. Nur als Beispiel, die 100-Jährige, also wir haben 300-Jährige in Österreich emittiert. Eine davon war ein Zero-Bond. Der wurde mit, ich weiß es nicht genau, mit 70 oder 76 emittiert. Kurs läuft 100 Jahre, ist jetzt 5 Jahre alt, hat eine Yield von, glaube ich, 3,7% bis Fälligkeit und einen Kurs von 3,5. Yippee. Also wer jetzt sich zumutet, mit 3,5 das zu bilanzieren, hat natürlich einen riesen Gewinn gemacht, weil er es mit 76 emittiert hat. Der andere muss die Yield hochrechnen und ein Äquivalent bilanzieren. Also das meine ich damit, dass es unter Umständen hier Wildwuchs der Interpretationen geben kann, die im normalen Umfeld nie möglich wären. Aber bei einer Trump-Administration hat man sich so viel an neuen Interpretationsfähigkeiten schon gefallen lassen. Das würde ich sogar hier nicht ausschließen.
Okay. Das heißt auch da entsprechendes Überraschungspersonal,
ja, genau.
Überraschungspotenzial.
Ja, aber dann ist aus der Ofen. Dann lässt die Welt es nicht mehr zu, sich de facto als Finanzierer der amerikanischen US-Dollar zu missbrauchen. Und was eigentlich schon jetzt ein bisschen disruptiv zu beginnen wird. Und damit habe ich automatisch eigentlich auch den Zug zum Selbstbewusstsein der anderen Währungen. Das wird den Chinesen mit ihrem Yuan im Hintergrund nicht zu Unrecht sein, die ja mit den Saudis angeblich schon sehr eng zusammenarbeiten. Die Inder diesbezüglich sind immer so die Pseudo-Unparteiischen, aber in Wirklichkeit sind sie dort drinnen auch schon relativ gut angebunden. Der Euro in sich hätte die Stärke, es zu tun, aber da fehlt nur ein bisschen ein ökonomischer Druck und auch im Bereich der Geopolitik, der Umsetzbarkeit, der Druck diesbezüglich. Ja, und der US-Dollar müsste sich in dem Umfeld ein bisschen weiter abschwächen.
Ist es eigentlich in diesem Zusammenhang und vor diesem Hintergrund eine gute Idee, seinen Gläubigern permanent vors Knie zu treten mit Zöllen? China oder auch demnächst der Eurozone? Ich glaube, am 9.7. ist schon wieder Deadline, 50% auf alles. Ne?
Ich glaube, 2. Juli ist die Deadline für Europa. Also diesbezüglich glaube ich, dass die gelebte Praxis davor eigentlich den Effekt ja mehr und mehr sichtbar macht. Das heißt, die Tarife werden ja überwiegend auch durch die Preiserhöhungen, die damit verbunden sind, von den amerikanischen Konsumenten und auch Zwischenhändlern und Verarbeitern bezahlt werden müssen, was in Summe gesehen nichts anderes als eine komplette Preiserhöhung darstellt hat. Auch der liebe Donald schon im Oval Office zugegeben, ja, das ist ein Price Increase. Aber diese inflatorischen Effekte, die hast du erst dann, wenn sie sich durch diese Erhöhungen durchgearbeitet haben, drinnen. Gleichzeitig zwingt das seine Unternehmen dazu, nur einen Teil dieser Preiserhöhungen an die Kunden weiterzugeben, damit es nicht gar so weh tut. Das reduziert die Gewinne der amerikanischen betroffenen Unternehmen, nachdem es der Kapitalmarkt in Amerika bis ganz nach vorne in der Awareness geschaffen hat, wird es fast alle börsennotierten Unternehmen in irgendeiner Art und Weise treffen können oder zumindest in diesem Zusammenhang exponierten Unternehmen, bedeutet, dass die Gewinnerosion dann irgendwann immer auch an der Börse sichtbar wird, an einem Markt, der ohnehin eh schon relativ hoch bewertet war die letzten Jahre und sich jetzt eigentlich in dem Umfeld nicht wirklich massiv verbilligt hat, wird das Gewinnwachstum reduziert sein, wenn es überhaupt stattfindet. Bedeutet, Amerika wird jetzt auch am Kapitalmarkt diesbezüglich irgendwo die Stunde der Wahrheit erkennen. Und ob das zu dem amerikanischen Investor wirklich so angenehm kommt, angesichts der Tatsache, dass im Schnitt ein Drittel des Privatvermögens der Amerikaner in Aktien gebunden ist, halte ich für ein gefährliches Spiel.
Also aus europäischer Sicht ist es ja doppelt gefährlich. Ist ja Dollarerosion, Wirtschaft oder Gewinnerosion, das ist ja wie ein Überraschungsei, aber ein falsches oder faules Überraschungsei. Aber auf Europa geschaut, man hat so den Eindruck, ja, es gibt eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage. Sie ist offensichtlich auch besser als die Stimmung. Wie stabil ist denn das?
Na gut, es wird getragen durch die Verteidigungsausgaben und die Infrastrukturausgaben. Das Budget ist vorhanden. Ich glaube auch, dass wir erkennen konnten, dass es sich wie wild ausgegeben wird. Also die Corona-Zeiten sind vorbei. Im Gegenteil, es wird sogar stärker zurückgerudert, was irgendwie auch dem Selbstverständnis, sich da jetzt alles leisten zu wollen, entgegensteht. Meines Erachtens nach eine gute Entwicklung. Das, was hier noch fehlt, aber da wird angeblich mit Hochdruck daran gearbeitet, die Administration und Bürokratismen in Europa zurückzufahren. Ich würde mir wünschen, dass man in bestimmter Art und Weise auch hier beginnt, mit künstlicher Intelligenz die Wege vorzudenken, bevor man sich das immer wieder zurückbaut, um es dann wiederzugehen, einmal den Schritt der Alternative vorzuschlagen und das danach halt selbst oder etc. zu übernehmen. Ich glaube, das geht ganz gut und da hat Europa diesbezüglich durchaus durch seine immanenten Zug zur Digitalisierung über die letzten Jahre, nämlich die Digitalisierung der Daten von jedem Einzelnen, von jeder Firma Einzelnen und so weiter, eigentlich schon ziemlich weite Vorarbeit geleistet. Da fehlt nicht mehr viel und wir können den Schalter umlegen und auf einmal wird es puff gehen und es werden sehr viele dieser Prozesse zu Automatismen werden, ohne dass jetzt die Daten missbraucht werden können. Und dann geht es schnell. Also das Potenzial liegt hier wirklich vor uns. Man muss es halt sich getrauen zu heben. Man muss damit riskieren, dass die ein oder andere Arbeitslosenquote in manchen Branchen steigen wird, weil dort bestimmte Kontrollfunktionen nicht mehr so notwendig wären. Aber das kann man ja durch andere produktivere Sektoren wieder ausgleichen, denke ich mir. Und dann geht es uns irgendwie allen besser, weil wir auch unabhängiger sind. Und eines muss man in dem Zusammenhang auch betrachten. Europa ist bis jetzt relativ zahm mit dem Thema umgegangen, aber ich denke mir, dass die Leistungsbilanz Europas jetzt so schlecht nicht ist gegenüber Amerika. Und der Amerikaner sollte sich eigentlich durchaus bewusst sein, dass alle die in Irland sitzen, Microsoft, Google, Amazon, tralala, dass die in Wirklichkeit ein gutes Leben dort haben, sagen wir mal so. Das kann man anders auch sehen. Und dass die Daten, die hier von Zuckerberg und Co. genutzt werden, um seine KI-Fabriken zu füttern, die uns dann wieder mit zu bezahlenden Lösungen ins Taschel greifen, wie man so schön sagt. Ich glaube, so dumm ist auch die EU nicht, das nicht zu erkennen und diesbezüglich in die Waagschale zu werfen. Also zu Tode gefürchtet ist gestorben. Und wenn man sich hier den Konsum und die Produktion in Europa ansieht, kommt man auch darauf, dass ein sehr hoher Grad der europäischen Wirtschaftsleistung in Europa stattfindet. Im Gegensatz zu China beispielsweise, die hier ein komplett verschobenes Profil haben und auch die Amerikaner gegenüber den anderen eigentlich verschobenes Profil haben. Amerikaner konsumieren viel, produzieren wenig und umgekehrt in China. Aber Europa ist de facto sogar ausgeglichen. Und so schwach sind wir gar nicht. Also 25% der Handelsströme ist USA, aber 22% Europa.
Mit diesem Rückenwind und mit diesem Selbstbewusstsein sollte es doch möglich sein, in entsprechende Verhandlungen reinzugehen Anfang Juli. Wolfgang Matejka, Dankeschön fürs Interview.
Immer im Vergnügen. Vielen Dank.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.